Herzlich willkommen auf der Buchkomplizenbühne hier, Frankfurter Buchmesse, Halle 3.0, Stand A20. Neben mir sitzt eine Frau, die wir bei uns natürlich kennen, weil wir haben sie auch schon verarztet, wie wir intern sagen. Wir haben sie also schon interviewen lassen von Lena Lampe in ihrem eigenen und neuen Format Der freie Fall. Ich spreche mit Maria Sanchez. Frau Sanchez, erstmal guten Tag.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Frau Sanchez, Sie sind eine Therapeutin und sind aus Hamburg heute hier angereist. Und ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin ja relativ spät über Sie und Ihre Bücher gestolpert, Sehnsucht und Hunger oder Die revolutionäre Kraft des Fühlens. Wir alle essen und Sehnsucht haben wir auch alle und wir haben auch alle Gefühle. Das Problem ist heutzutage, dass wir mit den Gefühlen, die wir haben, dass wir versuchen, die zu handeln, dass wir versuchen, uns fit zu machen, ready zu machen. Da fällt mir ein Spruch ein, den ich in Kreuzberg mal an einer Ampel gelesen habe. Da stand nämlich, sei du selbst, sonst ist es ein anderer.
Sehr schön.
Und dann habe ich am Kudamm auch ein Schild gelesen, das hielt ich erst für einen Gag. Da gab es nämlich Botox to go mit Sektchen. Also wir sind in einem Selbstoptimierungsprozess inzwischen schneller, höher, weiter.
Ja,
und bevor wir morgens aus dem Haus gehen, machen wir uns ready, um zu genügen. Denn wir haben alle sehr früh gelernt, und zwar glaube ich schon in der Zeit, als wir noch Kinder waren, dass wir nur unter bestimmten Aspekten von unseren Eltern angenommen werden und wir versuchen dem zu entsprechen. Sie sprechen ja vom ungeliebten Kind. Wir machen also, werden und haben verstanden, okay, wir werden nur belohnt, wenn wir eine Erwartungshaltung erfüllen. Diese Art zu leben ist wahnsinnig ungesund und die fühlt sich auch nicht gut an. Und Sie werden einen Text hier gleich lesen auf der Bühne, also die erste Lesung heute hier, wo Sie darüber auch sprechen, das auch ausarbeiten, wenn man Ihre Bücher kennt. Aber ich möchte mit Ihnen vor allem mal über einen Begriff diskutieren, der ja die ganze Zeit benutzt wird, und zwar immer, wenn jemand aus der Art gerät, ich weiß genau, wovon ich spreche, dass man sagt, was macht ihr denn da? Ist das noch normal? Können Sie mir erklären, Frau Sanchez, was ist denn normal eigentlich?
Also erstmal möchte ich gern sagen, dass normal auf jeden Fall nicht immer natürlich ist.
Denn nochmal, also normal ist nicht natürlich.
Ist ganz oft nicht natürlich, denn normal bedeutet in unserer Gesellschaft häufig, dass wir einfach nur gut funktionieren, dass wir einem bestimmten Bild entsprechen und dass wir gut funktionieren. Und ich finde, von einer psychischen Gesundheit zu sprechen, ohne den Aspekt der eigenen Beziehung zu sich selbst, zu seinen Gefühlen, zu seinen Emotionen mit einzubeziehen, ist total absurd. Das heißt, wir haben eine Menge Menschen, die als normal gelten, aber die genau genommen den Kontakt zu sich selbst in der Regel häufig verloren haben.
Das heißt, der Zustand, den wir gerne als normal deklarieren, der wechselt ja auch mit dem Zeitgeist.
Genau.
Das ist eigentlich ein Zustand, der eben unnormal ist. Weil es gibt keine Norm, wir sind alle Individuen.
Genau, und deshalb plädiere ich eben auch dafür, dass gerade unsere chronischen Symptome, die wir versuchen immer in den Griff zu bekommen, da wird weggeatmet, weggeklopft oder mit Medikamenten hantiert, dass das eigentlich auf der emotionalen Ebene ein gesunder Aufschrei ist. Und ich glaube, wir müssen wirklich umdenken. Das, was wir als normal deklarieren, ist oft nicht natürlich. Und wir brauchen eine völlig andere Begegnung mit uns selbst.
Also auch, was wir an Gesundheitsaspekten erleben, dass wir Tipps bekommen, wie wir so werden können, dass wir wieder passen.
Ja.
Das bedeutet ja letztendlich, dass wir auch auf diese Art und Weise uns wieder sagen, das ist zu reparieren, aber das ist schon richtig, dass du dich falsch fühlst.
Es ist furchtbar, ganz genau. Und ich glaube, dass wir wirklich in einem Fahrwasser da fahren, wo wir aus meiner Sicht ein bisschen mehr aufstehen müssen für die Persönlichkeitsseiten in uns, die nicht so gut funktionieren. Weil das ist oft eine Seite in uns, die in tiefer Loyalität zu unserem tieferen Sein steht. Und an der Stelle müssen wir wirklich anders ansetzen.
Frau Sanchez, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, dass Sie vielleicht zwei Sätze durch Sie selber verlieren, weil Ihre persönliche Biografie, da wissen Sie genau, wovon Sie reden.
Ja.
Wie sind Sie zu dem Beruf gekommen, den Sie heute ausüben? Was hat das mit Ihrer Biografie zu tun?
Genau, das, was ich heute arbeite und der ganze Ansatz, den ich vertrete, ist in erster Linie daraus erwachsen, aus meiner eigenen Leidensgeschichte. Ich war vor einigen Jahren sehr schwer depressiv, auch suizidal immer, einige Zeiten immer wieder auch suizidal und war 30 Kilo schwerer als heute. Und außerdem hatte ich seit meiner Kindheit eine schwere Angststörung und habe versucht, durch ganz viel Leistung, durch ganz viel Anstrengung irgendwie das nicht wirklich an mich heranzulassen. Aber es ging natürlich nicht. Es hat mich immer wieder umgeworfen. Und so habe ich angefangen, in einer tiefen Forschungsreise mit mir selbst eine Herangehensweise zu entwickeln, die ich Essential Core oder Sehnsucht und Hunger nenne. Und so konnten meine Depressionen Heilung erfahren, meine Ängste, und ich habe 30 Kilo abgenommen ohne Ernährungspläne. Das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, dass Ernährungspläne auch ein Teil des Problems sind.
Sie werden jetzt versuchen in einer unnatürlichen Situation natürlich zu wirken, weil wir sind natürlich in einer unnatürlichen Situation. Wir führen ein intimes Gespräch auf einer Bühne, wo Menschen vorbeigehen. Manche bleiben auch stehen oder hören zu, aber das ist nun mal so auf einer Messe. Und ich wünsche Ihnen jetzt ja viel Freude. Wir zeichnen das auf. Wir machen es ja auch für die Kollegen der Buchkomplizen. Das heißt, man kann das sehen. Lassen Sie sich nicht irritieren. Ich bin sehr gespannt. Sie haben hier einen modernen Laptop, wo Sie das lesen. Ich brauche ja immer Papier. Und das ist vielleicht der Applaus, den Sie hier bekommen. Dann kann es auch schon losgehen. Ja?
Vielen Maria Dank. Sanchez. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Ja, ich möchte erst mal ganz herzlich Hallo sagen und einen schönen guten Tag. Wie eben schon erwähnt, ich heiße Maria Sanchez. Und möchte gerne heute hier einen Aspekt mehr in den Mittelpunkt rücken, der die Verbindung von Politik und Psychologie näher bringt. Denn in diesem Jahr ist mein neues Buch erschienen mit dem Titel Die revolutionäre Kraft des Fühlens. Und darin geht es um versteckte psychologische Dynamiken, die sehr, sehr mächtig sind. Aber sie sind eben in der Regel unbewusst. Und der Grund dafür, dass sie uns nicht so zugänglich sind, ist, dass wir uns psychologisch in einem gesellschaftlichen Fahrwasser befinden, das einen klaren Blick auf uns selbst verwehrt. Und darüber möchte ich gerne sprechen. Um diesen Blick geht es hier. Und besonders möchte ich den gesellschaftspolitischen Aspekt hervorheben. In meinem Buch spreche ich natürlich auch von der Verbindung von Gesellschaft und Psychologie. Aber in meinem Buch geht es vor allem um das Individuum und um die Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zur Welt. Und für diesen Vortrag möchte ich das Kernthema meines Buches, wie ich eben sagte, um den gesellschaftspolitischen Aspekt ausweiten und hoffe, dass Sie mit dem, was ich jetzt hier zu sagen versuche, dass Sie etwas Dienliches für sich mitnehmen können. Für mich fließt der individuelle Aspekt in den gesellschaftlichen hinein und der gesellschaftliche in das Individuelle. Auf einer bestimmten Ebene, glaube ich, ist das überhaupt nicht zu trennen. Denn die Beziehung zu uns selbst bildet das Fundament, auf dem jeder Lebensbereich, jeder menschliche Lebensbereich fußt. Ob es die Beziehung zu unserem Partner ist oder zur Partnerin, ob es die Beziehung zu unseren Kindern ist, zur Umwelt, zum Klima, unsere Beziehung zum Frieden, zur Friedensbewegung oder zum Krieg, jede Meinung, die wir vertreten, jede Position, die wir beziehen, übrigens auch die Position, die wir nicht beziehen, weil wir vielleicht zu stark gehemmt sind oder vielleicht auch unter einer emotionalen Taubheit landen. Letztlich ist alles von unseren individuellen, bewussten oder unbewussten emotionalen Dynamiken geleitet. Wenn wir über Politik sprechen, dann sprechen wir also zwangsläufig immer auch über Psychologie. Auch wenn wir es gar nicht beabsichtigen und es nicht einmal erwähnen, geschieht dies versteckt doch. Denn dadurch, dass Politik von Menschen gemacht wird und natürlich auch von Menschen gelebt wird, müssen wir bei einem Blick, der ein bisschen tiefer geht, auf die psychologischen Dynamiken des Einzelnen ebenso eingehen wie auf das, was die Gruppe tut. Ansonsten verhalten wir uns so, als wenn wir uns intensiv mit dem Schiffbau beschäftigen, aber nie mit dem Wasser, auf dem das Schiff fährt. Ich spreche nicht von allgemeinen soziologischen oder sozialpsychologischen Beobachtungen oder Auswertungen. Das ist natürlich wichtig und darüber muss gesprochen werden, aber letztlich braucht es auch einen detaillierten Blick auf die intrapersonale Ebene. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir in diesem Bereich ein bisschen mehr unseren Blick richten. Denn diese intrapersonellen Prozesse des Einzelnen haben eine Auswirkung auf die Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft. Es braucht eine Hinwendung zur individuellen Wut und zur individuellen Angst, denn diese strebt nach Entfaltung. Ein Mensch, der sich emotional auf eine gute, heilsame Weise ermächtigen kann, und das bedeutet nicht, nur seiner Empfindung durch Kognition irgendwie gewahr zu sein, denn das reicht nicht aus. Dieser Mensch, der sich emotional ermächtigen kann, bleibt nicht nur für sich selbst ein Risiko, sondern kann es auch für die Gesellschaft werden. Wenn wir als Erwachsene zum Beispiel Angst nicht begegnen können, vielleicht sogar nicht einmal wahrnehmen, muss beispielsweise nach einem Anschlag der Ruf nach mehr Überwachung der Sicherheitsbehörden natürlich sehr laut werden. Denn davon erhoffen wir uns Kontrolle und damit Sicherheit. Ich sage nicht, dass bestimmte Maßnahmen in bestimmten Fällen nicht auch notwendig sein könnten. Worauf ich aufmerksam machen möchte, ist etwas ganz anderes. Nämlich, dass man innerer Angst nie mit äußerer Kontrolle in der Tiefe begegnen kann. Und damit sind wir wieder bei der besonderen Bedeutung der Psychologie. Durch kontrollierende Maßnahmen können wir Ängste von Menschen in Zaum halten. Ich kann eine Umgebung schaffen, in der die Angst nicht mehr so stark wahrgenommen werden kann. Aber nur weil ich etwas im Außen nicht mehr sehe, heißt das doch nicht, dass es nicht immer noch vorhanden ist. Die Angst ist nicht verschwunden. Außen wie innen gehört zusammen. Und wenn wir außen Make-up draufpacken, dann kann es sein, dass man es nicht mehr sieht, aber vorhanden ist es innerlich noch immer. Das Problem ist, dass, wenn wir das nicht im Blick haben, dass wir, sobald sich die äußeren Umstände ändern und zu leben bedeutet, dass sich äußere Umstände immer wieder ändern, dass dann die Angst wieder auftaucht und uns zu Handlungen verleitet, die katastrophal sein können. Wie die Menschheitsgeschichte traurigerweise gezeigt hat und die Geschehnisse in der Welt auch heute noch zeigen. Irgendjemand muss irgendwann die Verantwortung übernehmen. Und dies kann nur bei uns selbst beginnen, auf der individuellen Ebene. Wir sind nicht nur Zuschauer, wir sind mittendrin, wir sind die Gesellschaft. Gedanken zum Geschehen machen wir uns in der Regel sehr schnell, also uns kognitiv mit dem, was passiert, auseinanderzusetzen. Aber kennen wir uns auch emotional gut genug in uns selbst aus? Setzen wir uns mit der emotionalen Reaktion, die wir auf politische oder gesellschaftliche Ereignisse haben, wie zum Beispiel jetzt die grausame Tat in Halle, setzen wir uns mit unserer Reaktion oder auch mit unserer Nichtreaktion tatsächlich auch emotional auseinander? Mit unserer Angst, mit unserer Wut, mit unserer Traurigkeit oder auch mit unserer emotionalen Taubheit, die heutzutage ja sehr weit verbreitet ist. Wenn wir unsere inneren Dynamiken nicht im Blick haben, stehen wir im besten Fall nur auf einem Bein. Wir werden dann immer eine Krücke von außen brauchen, die uns Halt gibt. Das heißt, jemand, der uns sagt, wo es lang geht, und damit bleiben wir auf einer Ebene immer unmündig. Nur jemand, der sich emotional nicht gut kennt, ist verführbar. Nach einer schrecklichen Tat können wir Psychogramme von Tätern erstellen. Wir können sie dämonisieren, wir können Stunden über Einzelheiten debattieren, können über die Täter oder über die Tat sprechen, als wenn es ein Krebsgeschwür wäre, das aus unserer Gesellschaft herausgeschnitten werden muss. Aber so kommen wir doch nicht weiter. Wenn der Fremdenhass heutzutage zunimmt, dann ist das doch nicht ein Phänomen, das jetzt plötzlich da ist. Es tritt nur dann ans Licht, wenn die äußeren Bedingungen sich ändern. Innerlich war es nie weg. Wir können nicht nur auf die äußeren Bedingungen hoffen. Wir brauchen gesellschaftliche Strukturen, um uns auch nach innen viel mehr zuwenden zu können. Und wenn ich das hier so sage, dann könnte vielleicht die Gefahr bestehen, dass ich missverstanden werde. Deshalb lassen Sie es mich in aller Deutlichkeit sagen. Natürlich müssen wir Menschen, die andere Menschen verletzen oder töten, stoppen. Und selbstverständlich ist mein Herz auch bei den Opfern und deren Angehörigen. Das ist außer Frage. Was ich zu sagen versuche, ist, dass niemand als Täter geboren wird. Jeder Täter war in seiner Biografie ein Opfer. Das entschuldigt natürlich nichts, gar nichts. Und ich bin mir bewusst, wie heikel es ist, darüber zu sprechen, weil wir durch unsere innerpsychischen Dynamiken immer in einem Entweder-Oder-Denken feststecken. Entweder ich bin für das Opfer oder ich bin für den Täter. Aber es sind zwei Straßen, die wir unbedingt getrennt halten müssen. Wir brauchen eine andere Annäherung an die gesellschaftlichen Tragödien. Eine Annäherung, die das Individuum viel stärker in den Mittelpunkt stellt, damit sich diese Art der Tragödien nicht immer weiter wiederholen muss. Wenn wir zum Beispiel davon sprechen, dass Radikalisierung in Gefängnissen geschieht, dann klingt es für mich nach einer großen Unwissenheit gegenüber unserer Psyche. Denn die eigentliche Radikalisierung, nämlich die innere, die hat doch schon viel eher stattgefunden. Unsere Persönlichkeitsstruktur hat sich doch schon viel früher entwickelt, nämlich in unserer Kindheit. Im Gefängnis zeigt sich nur, in welche Richtung sich die Radikalisierung ihren äußeren Weg bahnt. Ob sie sich zum Beispiel in religiösen Fanatismus oder in Faschismus entlädt. So viele Menschen haben sehr starke, aufgestaute Emotionen, Verwundung, Verletzung und Traumatisierung aus ihrer Biografie in sich. Sie haben in ihrer Kindheit Macht-Ohnmacht-Erlebnisse erlitten und stecken unbewusst in diesen Dynamiken noch immer fest. Und bei sehr vielen Menschen zeigt sich ihr Radikalismus nicht im Außen, sondern auf eine andere Weise. Sie sind zum Beispiel passiv-aggressiv gegenüber anderen oder sie leben ihre Aggression offen und versteckt gegen sich selbst aus. Zum Beispiel manchmal über Süchte oder auch über Depressionen. Oder sie haben andere Ventile für ihre emotionalen Spannungen gefunden, die für die Außenwelt einfach nur unauffälliger sind. Das macht diese Menschen aber nicht weniger verführbar für gefährliche politische Strömungen. Natürlich gibt es einen Unterschied, ob ich umherlaufe und Menschen töte oder ob ich dies nicht tue. Aber wir können doch nicht nur von Radikalisierung sprechen, wenn sie bereits sichtbar ist. Eine Pflanze, die wir überirdisch sehen können, hat auch unterirdisch eine Wurzel und die war zuerst da. Es ist viel zu riskant, darauf zu hoffen, dass nur wenige Pflanzen aus dem Boden kommen. Unser Bestreben muss sein, der Wurzel zu begegnen und die liegt in der menschlichen Psyche jedes Individuums. Auch jeder Beruf, der sich mit der Psyche von Menschen beschäftigt, hat eine große gesellschaftspolitische Verantwortung. Wir Therapeuten sollten uns zum Beispiel fragen, mit welcher gesellschaftlichen Ausrichtung wir unseren Klienten eigentlich begegnen. Denn die Frage, die sich stellt, ist doch, wollen wir Menschen darin unterstützen, nur wieder gut zu funktionieren? Oder wollen wir sie darin unterstützen, selbstbestimmte Individuen zu werden? Von psychischer Gesundheit zu sprechen, die nicht die Beziehung zu sich selbst berücksichtigt, ist absurd. Aber genau das ist das, was wir in unserer Gesellschaft bisher tun. Wir brauchen also zwei Dinge. Wir brauchen gesellschaftliche Ressourcen, wie zum Beispiel viel mehr Investitionen in Kindergärten, um eine Plattform zu schaffen, in der ein kleiner Mensch durch äußere unterstützende Strukturen überhaupt die Möglichkeit erhält, in einem kindlichen Stadium seiner Angst und seiner Wut zu begegnen. Diese Strukturen brauchen wir selbstverständlich auch für Erwachsene. Auf diese Weise könnten Kinder erfahren, dass ihre Emotionen nicht verurteilenswert sind, sondern dass Mädchen und Jungen darin unterstützt werden, ihrem Inneren auf eine heilsame Weise zu begegnen. Es geht nicht nur darum, ihnen durch Sport ein Ventil für ihre emotionalen Spannungen zu ermöglichen. Das ist wunderbar, aber das reicht nicht aus. Ein Ventil ist etwas anderes als eine heilsame Begegnung mit sich selbst. Eine Gruppenerfahrung, wie zum Beispiel beim Sport, kann großartig sein. Aber ohne die innere emotionale Begegnung mit sich selbst kann eine Gruppe auch schnell zu einer gefährlichen Verführung werden. Wir benötigen respektvolle, ehrliche Emotionsarbeit bei Kindern und bei Erwachsenen. In der Familie, in Krippen, im Kindergarten, in Schulen, in Universitäten und am Arbeitsplatz. Jeder ist nicht nur seines eigenen Glückes Schmied. Für diese von mir beschriebene Herangehensweise braucht es gesellschaftliche Voraussetzungen, die von politischen Entscheidungen getragen werden müssen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Danke sehr. Dankeschön.